je effizienter ich mein glückliches Leben heute hinkriege, also wenn ich 2000 im Leben brauche und bin super happy, dann heißt es, ich brauche viel weniger Vermögen, um frei zu sein. Wenn ich es aber nur schaffe, mit 30.000 monatlich happy zu sein, dann brauche ich einen ordentlichen Batzen, um frei zu sein. Gibt es die 4%-Regel bei den Frugalisten, die quasi eine Studie gemacht haben, wenn du ungefähr das 25-fache deiner Jahresausgaben als Vermögen hast. Also Beispiel, 20.000 Euro brauche ich im Jahr. Wenn du 500.000 hast und das vernünftig in Aktien investiert hast, dann kannst du die nächsten 30, 40 Jahre davon leben, ohne pleite zu gehen. Das Leben heute ist schon super wichtig. Also ich lebe immer so, es könnte morgen rum sein. Dann will ich auch nicht sagen, oh, hätte ich mal gestern das gemacht oder das. Also die Balance zu halten. Und genau und ich habe dann ja eben auch mit 31 gekündigt, obwohl ich natürlich wusste, ey, das wirft mich finanziell auf dem Weg voll zurück. Aber, und das ist das Interessante, ich verschwende jetzt nicht meine Jahre 31 bis 40 in einem Job, den ich nicht mehr mag, nur damit die Kohle dann passt. Wir wollen uns ja alle sicher fühlen durch das Geld. Niemand will ja Geld für Geld, sondern Sicherheit oder Freiheit. Das wird nicht kommen durch Geld und auch nicht durch immer mehr, sondern das muss man, wie du sagst, es ist eher so was Internes, was ich heute erreichen kann und will und muss.
Hast du Bock, mit 40 in Rente zu gehen? Ich glaube, viele würden auf diese Frage mit einem ganz klaren Ja antworten, denn der Gedanke, bis 65 arbeiten zu müssen oder mittlerweile sogar bis 67, den kotzt, glaube ich, viele Menschen an. Und deswegen habe ich heute Florian Wagner gefragt, wie er mit dem Frugalismus dieses Ziel möglich macht. Er hat darüber ein Buch geschrieben, Rente mit 40, und erklärt, wie das Ganze wirklich auch umzusetzen ist, ohne dass man sich dabei auch komplett im Sparmodus verliert. Es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, wo auch du nochmal für dich überprüfen kannst, ob du mit dem sogenannten Frugalismus leben könntest und ob dieses Ziel Rente mit 40 wirklich für alle realistisch ist. Ich wünsche viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Florian Wagner. Ja, Florian, schön, dass es geklappt hat. Schön, dich hier zu haben. Und ich habe mich ein bisschen mit deinem Buch beschäftigt und die erste Frage, die ich dazu habe, ist an dich persönlich. Und zwar, wie kamst du eigentlich auf die Idee oder wie kommt man im Allgemeinen auf die Idee, mit 40 in Rente zu gehen?
Ja, also ich habe so den klassischen Angestelltenweg gewählt, also Wirtschaftsingenieurwesen, Studium, Elite-Uni, Auslandspraktika, um so eine gute Karriere zu machen. Das war so der Plan, wo ich dachte, sagen alle, ist das Beste. Also da Gas gegeben und dann hatte ich auch einen coolen Job in der Automobilindustrie in Stuttgart, Projektleiter, habe so ein internationales Trainee-Programm gemacht, also war in Shanghai, in Rumänien, war so viel unterwegs, war toll. Aber so nach 1,5, 2 Jahren habe ich irgendwie gemerkt, ja gut, die Ausgaben gehen hoch, aber mein Leben wird jetzt nicht besser. Also irgendwie kann ich hier was, muss ich hier was besser machen. Und dann bin ich auf diese amerikanische Blogger-Szene gestoßen, die über FIRE, also Financial Independence Retire Early, gebloggt haben, also vornehmlich Mr. Money Mustache. Und ich habe wirklich so in den Mittagspausen im Konzern diese Kommentare und Blogs durchgesuchtet, wo einfach Leute schreiben, hey, ich bin voll auf dem Weg, bin irgendwie jetzt 40, ich habe so viel im Depot, das reicht mir von den Erträgen, ich brauche kein Geld verdienen. So, ich arbeite, ich bin aktiv, aber ich entscheide mit wem, an was ich arbeite. Und dann dachte ich, boah, das klingt irgendwie viel erstrebenswerter für mich als so die klassische Karriereleiter. Und dann dachte ich, okay, cool. Mit 40 habe ich mir ausgerechnet in meine Excel. Du weißt ja, was so ein Tarifvertrag, Automobil, was man verdient, was man nächstes Jahr verdient. Und ich so, ey cool, rechnerisch mit 40 wäre es soweit. Ich wollte da nicht aufhören, aber so zu wissen, ey, du musst nicht mehr arbeiten für Geld, das hat mich fasziniert da.
Aber das ist ja jetzt noch nicht wirklich auch das komplette Konzept vom Frugalismus. Weil was du jetzt auch ein bisschen ansprichst, das ist ja auch so ein bisschen das, was viele nicht glauben wollen. Aber es ist eigentlich wirklich so, dass jeder, wenn er früh genug anfängt zu sparen, theoretisch langsam reich werden kann, wenn er viel Geld verdient. Aber die meisten wollen halt schnell reich werden und werden entsprechend dann schnell arm. Und bei dir ist es ja so, dass du irgendwo dir auch dieses Ziel mit 40 zur Rente zu gehen, das muss ja irgendwo auch hergekommen sein. Also würdest du sagen, dass du auch jetzt gerade, jetzt bist du ja noch nicht 40, ist es immer noch dein Ziel? Also ist es, oder merkst du auch vielleicht immer mehr, dass die Arbeit doch Spaß macht und man doch nicht mit 40 in Rente gehen will? Weil das klingt ja schon so ein bisschen so wie, mit 40 arbeite ich ja gar nicht mehr, oder? Mhm.
Also das Verständnis hatte ich noch nie von Rente. Also der Wort, das war auch so ein bisschen die Geschichte mit dem Verlag. Also ich fand den Titel gar nicht cool am Anfang, aber der Verlag fand ihn ziemlich gut. Und dann dachte ich, okay, aber ich gucke mal nach der Definition von Rente, und Rente kann auch heißen Leben von Kapitalerträgen, und das hat so mehr gepasst zu mir. Also ich wusste, ich will nicht mit 40 auf der Couch liegen, wenn ich es finanziell auch könnte. Also ich glaube, um glücklich zu sein, du musst aktiv sein, du musst schwierige Dinge machen, aber einfach freier zu bestimmen, was ich mache. Und das Ganze kam bei mir, dass ich einfach unzufriedener wurde mit meinem Office-Job. Also ich habe zwar gut verdient, nette Kollegen, aber ich bin abends jetzt nicht irgendwie nach Hause gekommen und dachte, boah, super. Stattdessen habe ich irgendwie einem Kollegen, der Handwerker war, geholfen, Wohnung zu renovieren in und um Stuttgart, abends und am Wochenende, und habe so ein Bad gefliest. Und dann kam die Kundin und sagt, wow, mega. Und ich so, ja, habe ich mit meinen Händen irgendwie gerade gemacht. Das war viel zufriedener als, ey, ich habe den ganzen Tag in Besprechungen gesessen und PowerPoints gekloppt. Also da habe ich so gemerkt, das ist es irgendwie nicht, was ich mein Leben lang machen will. Und habe deshalb auch gesagt, okay, frei zu sein finanziell, was man machen möchte, ist erstrebenswert. Aber, und das ist auch so eine Komponente von diesem Frugalismus-Thema, das Leben heute ist schon super wichtig. Also ich lebe immer so, es könnte morgen rum sein, dann will ich auch nicht sagen, oh, hätte ich mal gestern das gemacht oder das. Also die Balance zu halten. Und genau und ich habe dann ja eben auch mit 31 gekündigt, obwohl ich natürlich wusste, ey, das wirft mich finanziell auf dem Weg voll zurück. Aber, und das ist das Interessante, ich verschwende jetzt nicht meine Jahre 31 bis 40 in einem Job, den ich nicht mehr mag, nur damit die Kohle dann passt bis 40, und habe dann gemerkt, hey, wenn ich mich nicht mehr aufs Geld konzentriere und ein Jahr nach Kündigung quasi nur das mache, was mir so Spaß macht, habe ich gemerkt, oh, ich verdiene gerade mehr als in dem tollen Ingenieursjob. Ha, mit was mir Spaß macht. Also das waren so viele Erkenntnisse, die ich dann machen durfte.
Ja, vielleicht nochmal, weil wir jetzt das Wort ja schon in den Raum geworfen haben, nochmal für die Zuhörer, was ist Frugalismus und wie würdest du es vielleicht in ein, zwei oder vielleicht drei Minuten kurz und einfach erklären für die Leute?
Ja, also es gibt da viele Vorurteile, oder wenn man wörtlich schaut, Frugalism, sparsam, genügsam, und das Wort genügsam passt für mich schon eher. Es geht für mich aber, das habe ich auch versucht in dem Buch mal zu definieren, weil in den Medien wird es oftmals sehr falsch dargestellt, ah, die sparen und leben heute nicht richtig. Und in dem Buch habe ich mit Leuten gesprochen, die quasi wirklich finanziell frei geworden sind und dieses Konzept adaptiert haben. Und die alle verstehen unter Frugalismus eigentlich den bewussten, effizienten Umgang mit Geld, um sich das bestmögliche Leben zu schaffen. Und dagegen, deshalb sage ich auch, niemand kann was gegen Frugalismus haben. So als Ziel hat es eigentlich nur, schaff das bestmögliche Leben für dich. Und Unterschied zum Beispiel zu Minimalisten ist für mich, also sehr viel Parallelen. Aber Minimalisten, finde ich, die kümmern sich nicht um das Geld. Zumindest es wird nie so behandelt. Und Frugalisten sehr wohl, die sagen, hey, Geld kann voll der Faktor sein für mehr Freiheit. Ich will wissen, wie investiere ich vernünftig, was mache ich mit dem Geld? Und das haben die Frugalisten eben quasi als kleines Add-on gegenüber den Minimalisten. Mhm. Aber bei beiden geht es darum, um so das bestmögliche Leben für sich zu schaffen.
Ja, es ist lustig, dass du das sagst. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren mal habe ich irgendwo auf einem deutschen Fernsehsender so eine Reportage über so einen Frugalisten gesehen. Das hat mich überhaupt nicht angeturnt, wie die ihn dargestellt haben. So richtig als Sparfuchs, der auch irgendwie so voll asi-mäßig lebt. Und das wiederum könnte man aber ja theoretisch auch dir oder den Frugalisten oder auch den Leuten, die Chain das Leben, so wie ich das ja auch ein bisschen promote, also auch so eine Mischung aus Frugalismus, Minimalismus und Staatenlosigkeit, also so dieses Verständnis darüber, dass ich sehr viele Sachen gar nicht brauche und diese Konditionierung in unserer Gesellschaft uns einfach so hart das eingetrichtert haben. Aber dann kommt auch immer wieder diese Aussage, die, der ich auch immer wieder konfrontiert werde, und ich konfrontiere dich jetzt einfach auch mal damit, Florian, so, ja, aber das kann doch nicht jeder, weil was würde jetzt heute mit dem Rentensystem und auch mit dem System allgemein passieren, wenn jeder sagen würde, hey, ich will mit 40 nicht mehr arbeiten müssen?
Mhm. So.
Wo wären wir denn dann?
Ja, genau. Das sind die zwei Punkte. Oder auch, wenn jeder so bewusst auf seinen Konsum achtet, dann bricht ja die Wirtschaft zusammen, weil niemand mehr was kauft. Und ich glaube das nicht, sondern ich glaube, also gerade in Bezug auf Konsum, dass sich die Produktpalette ändert. Ich glaube, so 1 Euro Ramsch-Artikel, schlechte Qualität, sowas schwindet vom Markt. Aber was sich mehr durchsetzt, sind qualitativ hochwertige Produkte, weil das ist so die ganze Community auch, die kauft lieber einmal richtig gute Qualität, aber kauft dann irgendwie nicht alle 2 Wochen, weil die Kreissäge vom Aldi doch kaputt ist, sondern mehr Qualität und weniger häufig. Und beim Arbeiten ist es ja auch so, ich kenne niemanden, der in Rente in Anführungszeichen ist, finanziell frei und jetzt nur auf der Couch sitzt, sondern alle engagieren sich in irgendeiner Form. Entweder ein Projekt, sie bringen anderen was bei oder der eine organisiert Radtouren in und um München. Also es sind alle aktiv und Teil der Gesellschaft, aber ich glaube, in der heutigen Zeit, und da bist ja du mit deiner Bewegung auch super dabei, es gibt heute keinen Grund mehr, irgendwie ewig lang einen Job machen zu müssen, der einem komplett widerstrebt. Das sind einfach durchs Internet heute andere Zeiten. Da sage ich, wer irgendwie super unzufrieden ist mit dem Job, für den lohnt es sich wirklich mal drüber nachzudenken, was gibt es denn für Alternativen.
Ja, aber um jetzt vielleicht dann nochmal nachzuhaken, es gibt ja auch Leute, die müssen den Müll abholen und Leute, die müssen die Klos putzen. Also was wäre denn, also hast du dir das schon mal durchgerechnet, wie es aussehen würde? Weil ich sage auch ganz ehrlich, ich weiß, dass das nicht jeder machen wird. Ich habe auch eine Theorie, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, warum es eben nie alle machen werden. Aber wenn es jetzt so weit kommen würde, wäre wahrscheinlich schon Chaos, oder? Dann müsste jeder wieder seine eigene Toilette putzen wahrscheinlich.
Richtig, ja. Und da rechnet es sich dann wieder, wenn ich kein Haus mit 17 Toiletten habe, sondern irgendwie, ey, eins reicht oder zwei. Aber ich glaube, dass das, also manche mögen den Job auch wirklich. Also ich habe noch nie als Müllmann, Müllfrau gearbeitet. Ich habe Toiletten geputzt, ja, mag ich nicht. Aber für mich wäre es auch völlig in Ordnung, das eine Zeit lang zu machen, um ein bisschen Geld zu bekommen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Also mich so hochzuarbeiten. Und ich glaube, dafür wird es das immer geben. Wer so bei Null anfängt, kann sich mit solchen Jobs hocharbeiten oder nicht weiterarbeiten, obliegt ja jedem selber. Aber ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen irgendwie Grundeinkommen oder wir geben jetzt jedem 10.000 Euro monatlich, dann würden keine Klos mehr geputzt und dann wäre Chaos. Aber ich glaube, wenn du immer noch den Anreiz hast, hey, ich habe eine mega Idee für mein Reselling-Business, aber ich brauche jetzt 500 Euro Cash, ja, die kriegst du irgendwie eher mit Kloputzen, also Zeit gegen Geld und irgendwas machen, was man immer braucht. Also ich glaube, so Nachfrage gibt es dafür immer, aber man kann einfach weiter voranschreiten.
Und vielleicht jetzt eben nochmal auf die Zuhörer, die sich das jetzt anhören und denken so, das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein, weil eben es ist eigentlich, ich sage wirklich auch ganz bewusst eigentlich, ja nicht so schwer, sofern man sich mal ein bisschen mit Geld beschäftigt. Ich glaube, das Thema Geld muss man zu einem gewissen Teil verstanden haben, also nicht nur Geld verdienen, sondern auch Geld ausgeben und Geld investieren. Aber rein von der Dynamik her, mit 40 in Rente gehen und die Freiheit, dir selbst zurückzuholen, die finanzielle, du redest ja auch von finanzieller Sicherheit versus finanzieller Unabhängigkeit versus finanzieller Freiheit. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, auch in Bezug eben auf, warum machen denn das jetzt nicht alle? Mhm. Also was ist denn der Grund, warum du in deinen Augen die meisten es nicht machen?
Ja genau, weil die meisten quasi so ein bisschen finanziell auch blind in den Tag reinleben, so wie ich es auch gemacht habe. Also wie gesagt, ich habe irgendwie das erste Mal nach dem Studium verdient und auf einmal, du hast davor wie ein Student gelebt und jetzt auf einmal kriegst du Geld, dann ist, boah, ich habe super viel Geld. Aber dann merkst du gehst statt 2-mal ins Restaurant 4-mal, aber das 4. Mal genießt du gar nicht mehr so wie das 1. Mal. Und der Urlaub wird teurer, aber werden die Erinnerungen, die Momente besser? Nee, irgendwie eine krasse Bergtour mit Kumpels, die nichts kostet, bleibt mehr in Erinnerung als mein teurer Superurlaub jetzt. Also das sind so Reflexionen, die wir uns im Alltag oft nicht stellen. Bei mir war es auch so, Dogma, Karriereleiter, Eigenheim bauen, so die Sachen, ohne zu hinterfragen, ist es das, was ich will? Und bei mir war es so, hey, Beförderung, Teamleiter, oh super, aber dann die Reflexion, bedeutet bisschen mehr Geld, aber freitags länger im Büro. Aber eigentlich will ich freitags gar nicht ins Büro. So, ich bin irgendwie auf dem Holzweg hier. Und diese Erkenntnis, glaube ich, ist das, was bei vielen fehlt, dass sie einfach so in dem Trott sind, was natürlich auch schnell passiert. Du verschuldest dich gerade mit dem Eigenheim, wie auch immer. Dann bist du quasi gezwungen, bis an dein Lebensende den sicheren Job zu machen. Also diese Reflexion, glaube ich, tut bei vielen gut. Und das Thema Geld und Investieren, wie du sagst, ist aber auch viel leichter, als man denkt. Also vernünftig investieren heißt, ich verstehe, warum alles auf dem Konto nicht Sinn macht. Ich mache irgendwie Aktien-ETF monatlich, egal wie die Kurse stehen. Vielleicht ein bisschen Krypto, wenn ich es gut finde. Aber beschäftige mich nicht 24 Stunden am Tag, sondern monatlich, was übrig bleibt, haue ich da rein. Und was noch eine super Erkenntnis für mich war, wie viel Geld brauche ich denn, um von den Erträgen immer leben zu können? Und das eine, ja, 10 Millionen, 3 Millionen, ja, warum? Und dann war auch so, gibt es die 4%-Regel bei den Frugalisten, die quasi eine Studie gemacht haben, wenn du ungefähr das 25-fache deiner Jahresausgaben als Vermögen hast. Also Beispiel, 20.000 Euro brauche ich im Jahr. Wenn du 500.000 hast und das vernünftig in Aktien investiert hast, dann kannst du die nächsten 30, 40 Jahre davon leben, ohne pleite zu gehen. Und das hat zum ersten Mal in Relation gesetzt, je effizienter ich mein glückliches Leben heute hinkriege, also wenn ich 2.000 im Leben brauche und bin super happy, dann heißt es, ich brauche viel weniger Vermögen, um frei zu sein. Wenn ich es aber nur schaffe, mit 30.000 monatlich happy zu sein, dann brauche ich einen ordentlichen Batzen, um frei zu sein. Mhm. Also diese Win-Win-Situation, je effizienter ich mein Leben gestalten kann.
Wie viel ist es bei dir Stand heute mit all deinen Perks?
Stand heute, ich lebe so von 2.500 Euro monatlich. Als Selbstständiger noch 1.000 Euro Krankenversicherung sind da inkludiert. Mach meine Reisen, mach das, was ich so brauche. Aber das ist so mein aktueller Lifestyle, der nicht arg teurer geworden ist.
Das heißt auch keine Businessflüge und auch keine krassen, aufregenden Hotels und Spas etc. Also ziemlich
doch, bescheiden. Doch, mache ich schon, aber einfach nicht so krass häufig irgendwie. Ich habe so ein Wellness-Hotel in Südtirol einmal im Jahr im Winter, was ich mega feier, weil man zahlt mehr, kriegt aber auch mehr Qualität. Businessflüge mache ich erst, wenn ich die Meilensammlung hier aktiviert habe, muss ich noch ein bisschen besser werden. Aber genau, aber ansonsten, also ich bin jetzt hier gerade auf Workation in Valencia, einfach in einem schicken Airbnb einen Monat. Mhm. Also solche Sachen mache ich, aber die sind dann auch nicht so krass teuer, wie man vielleicht denkt.
Ja, also für die Leute, die jetzt zuhören, also das muss ich nochmal unterschreiben oder unterstreichen, es ist wirklich so, sobald man einmal weiß, wie viel man im Monat braucht, rechnet man aus, wie viel man entsprechend noch sparen muss und dann hat man eigentlich, wenn man eben in seinen produktiven Jahren auch gearbeitet hat und arbeiten möchte, hat man auch die Möglichkeit, in diesen Lifestyle einzutauchen. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie viele unserer Kunden auch diesen Weg gehen, nachdem sie, und jetzt kommen wir wirklich zu diesem Nachdem, sie auch nochmal eine andere Sache verstanden haben, die du jetzt noch nicht angesprochen hast. Also ich fand schon mal sehr gut, dass du diese Pre-Commitments angesprochen hast, im Sinne von Bausparvertrag, großes Thema. Oder wenn man sich einmal in das System so richtig krass integriert hat und einen hohen Standard schon fährt, den wieder runterzuschrauben, gar nicht mal so einfach, eben auch mit eventuellen Commitments. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist diese finanzielle Bildung. Ich rede immer wieder mit Kunden darüber, hey, mach mal, fang mal an. Und die erste Aussage, die ich immer höre, ja, aber da muss ich mich ja mit dem Ganzen beschäftigen und dann immer wieder dabei. Und das habe ich auch geglaubt, oder? Mhm. Und das ist eben auch nicht so. Da gibt es wirklich sehr einfache Sachen, die man einmal verstehen muss, ETFs. Aber was für mich eben auch nochmal so ein Punkt ist, neben der finanziellen Bildung und den ganzen Verschuldungen, die man vorher schon gemacht hat, ist auch so eine Art Identitätsthema. Also viele Leute sagen zwar auf der bewussten Ebene so, ja, ich möchte auch chainless werden, ich möchte auch frugal leben, ich möchte auch weniger arbeiten und mehr Zeit für mich haben, aber auf einer unterbewussten Ebene ist diese existenzielle Angst, was mache ich denn überhaupt mit dieser Zeit? Wer bin ich denn überhaupt ohne meine Arbeit? Das heißt, wenn du überhaupt keine Selbstwertsäulen aufgebaut hast in deinem Leben, und mit Selbstwert meine ich nicht nur Sachen, für die du von anderen Menschen geschätzt wirst, sondern Sachen, die du auch schätzt, weil sie schon geil sind. Mhm. Also eben, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du dich jetzt gerade mit Breathwork beschäftigst. So. Überhaupt mal diese Zeit zu finden, was will ich überhaupt? Das heißt, bei mir ist es wirklich so, dass die Kunden erst, wenn sie sich diese Fragen langsam beantworten können und merken, boah, da gibt es noch etwas neben dem ganzen Hamsterrad, das ich mir die letzten 30 Jahre aufgebaut habe, erst dann können sie auch langsam diesen Sprung machen. Und deswegen wollte ich nochmal bei dir einhaken. So, gab es denn bei dir nicht auch so eine Identitätskrise irgendwann mal, wo du gemerkt hast, so shit, wie gehe ich denn, also wie bist du damit umgegangen?
Ja, ja, total, weil bei mir war der Exit vom Angestelltenjob auch quasi nicht geplant, also nicht so wirklich geplant, sondern ich habe gesagt, ey, es ist jetzt seit einem längeren Zeitraum, nervt es mich so stark, ich kündige jetzt, auch wenn ich noch nicht finanziell frei bin und noch nicht weiß, was ich als nächstes mache. Und ich dachte eigentlich, ich suche mir einen anderen Angestelltenjob in einer anderen Branche, Finanzen, weil ich es mag. Und nach 3 Monaten Stellen anschauen, habe ich immer gemerkt, naja, eigentlich würde ich mich da bewerben, damit ich wieder ein sicheres Einkommen habe, aber nicht, weil ich Bock auf die Stelle habe. Und dafür habe ich nicht gekündigt. Und dann kam so langsam, ey, was mag ich? Ich baue irgendwie Webseiten, seit ich 15 bin. Okay, ich helfe einem Kumpel, SEO und so weiter. Und dann bin ich so ein bisschen reingeschlittert in die Selbstständigkeit und habe dann gemerkt, ja, das ist irgendwie, was mir viel mehr taugt. Aber natürlich war es, ja, was machst du? Ich habe immer gesagt, ich bin arbeitsloser Blogger. So, das war die unter den Ex-Kollegen so ein bisschen lachhaft. Aber sie haben dann auch gemerkt, also am Anfang war es schwierig für mich. Du warst immer der, der irgendwie ein krasses Studium gemacht hat, echt gut in allem, krassen Job. Und dann auf einmal machst du irgendwie nix oder diese Internetspielchen. Und das war für mich so ein großer Shift und da hat mir eben auch geholfen, dass ich in den 4 angestellten Jahren einfach so rund 140.000 Euro gespart hatte. Also ich habe trotzdem irgendwie Kaffee getrunken und Restaurants, also ich hatte ein gutes Leben, aber ich habe dieses Thema schon oft gehabt, spar, investier und das hat mir so die Sicherheit gegeben, weil vielen fehlt, glaube ich, auch für den Schritt so ein finanzielles Polster und das war der Auslöser, warum ich gekündigt hatte. Also mit 0 Euro hätte ich niemals den Schritt gewagt und das ist, glaube ich, auch so ein cooler Punkt, wenn man sich finanziell ein bisschen stabiler aufstellt, gibt einem das die Möglichkeit rauszufinden, mag ich den Job oder was mag ich eigentlich? Und bei mir, das ist heute bis heute noch so eine Reise, aber ich weiß jetzt schon, ich gehe nicht mehr in so einen ähnlichen Angestelltenjob zurück wie damals, sondern weiß nicht, ich mache heute die Finanzthemen, die mich interessieren, Online-Nebeneinkommen, anderen Leuten helfen. Das irgendwie erfüllt mich und ich weiß noch nicht, wohin mich das führt, aber das habe ich so rausfinden dürfen und ein Grund war eben, dass ich früh die Finanzen im Griff hatte, weil sonst hätte ich mich das nicht getraut, den Weg zu gehen.
Ja. Ja, es ist spannend, weil du eben auch in dem Moment jetzt natürlich dir auch die Frage stellen kannst, wann gehe ich dann vielleicht zu extrem rein? Also wann spare ich dann vielleicht zu viel und baue mein komplettes Leben und auch wieder meine Identität dann auf Frugalismus auf? Also ich bin jetzt zwar kein Arbeitnehmer mehr, aber was kommt dann als nächstes und wie verhindert man das vielleicht dann auch, nur noch am Sparen zu sein und kein Leben mehr zu haben, das man genießen kann?
Total. Oder die Identität zu shiften und auf einmal wirst du zum Nest-Egg, so dein Net-Worth. Boah, ich habe jetzt so viel. Also ich bin das und dann geht das Vermögen ein bisschen runter, dann bist du auf einmal weniger wert. So, das war in meinem Kopf, ey, aufpassen, du bist hier nicht irgendwie dein Net Worth. Also das war auch wieder so ein Learning, sondern es sind dann eher, ich hatte viel mehr Selbstbewusstsein, auch durch die Fähigkeiten, weil wenn du es irgendwie mal ein paar Jahre online dein Geld verdienst, anderen Leuten helfen kannst, dann habe ich mich auch viel sicherer gefühlt als in dem sicheren Ingenieursjob, obwohl es immer hieß, wie kannst du sowas kündigen? Aber heute weiß ich, wenn man mir alles wegnimmt, in einem Monat verdiene ich wieder Geld, weil ich weiß, was so abgeht. Und das ist auch so ein Sicherheitsgefühl, das mir viel gebracht hat, also mehr Unabhängigkeit auch.
Ja, also vielleicht noch mal, um das abzuschließen mit dem Extrem. Also ich zum Beispiel dieses T-Shirt, ich habe es extra jetzt für dieses Gespräch angezogen. Das habe ich 2017 gekauft und das trage ich immer noch. So, weißt, es ist so, es hat noch kein Loch, es sieht immer noch gut aus, ich mag es immer noch. Warum sollte ich das jetzt fortwerfen? Und das habe ich zum Beispiel auch letzte Woche wieder bei meiner Mutter beobachtet, die seit über 30 Jahren fast jetzt in diesem Haus wohnt oder 25 Jahren. Da hat sich so viel Zeug angesammelt. Es ist so unglaublich viel Sachen und dann kauft man wieder was, eben ein 1-Euro-Artikel hier, da mal wieder was. Da kriegt man E-Mails von irgendwelchen Online-Shops mit Aktionen, kauft sich eine Pfanne, die man eigentlich noch gar nicht braucht, weil dann die nächste, wenn die da irgendwann kaputt ist. Also solche Sachen habe ich so gemerkt, wow, das ist schon ein ganz anderes Leben, das gewisse Menschen führen. Und da wollte ich dich einfach auch nochmal fragen, wenn ich jetzt dir zuhöre oder jetzt hört jemand zu und sagt so, hey, ich möchte das auch, ich möchte da jetzt wirklich auch rein. Was sind deiner Meinung nach denn jetzt die ersten Schritte, die jemand unternehmen kann, der diesen frugalistischen Lifestyle annehmen möchte?
Also ich glaube, man braucht auch wieder so sein Warum. Also man macht nicht irgendwie Veränderung, ohne auf eine Vision hinzustreben. Mich hat motiviert, in den Blogs das zu lesen, von Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, 1-2 Kinder haben unterschiedliche Konstellationen, aber aus Kapitalerträgen leben. Sie können jeden Tag frei entscheiden, was sie machen wollen. Und das war für mich so ein Ideal, das mich motiviert hat. Also ich würde jedem empfehlen, vielleicht sich eine Person zu suchen oder ein Buch, ein Blog, um mal zu sehen, wow, was wäre so ein Ziel, was einen wirklich antörnt, das anzugehen. Und dann der pragmatische Schritt, ich brauche Kontrolle, ich brauche Übersicht. Also wirklich mal so ein Kuchendiagramm mit Hand aufzumalen, wo geht mein Geld hin und zwar ganz genau. Miete, Telefon, das wissen wir alles aus dem Kopf, aber wie ist mit Feierabendbierchen, Klamotten, die man vielleicht alle 10 Jahre kauft oder manche viel öfters, diese Kategorien auch mal zu erfassen. Das muss man nicht für immer machen, ich bin kein Fan vom Haushaltsbuch, aber oder Bargeldtrick nenne ich es immer, einfach mal zu sagen, wie gut kenne ich mich selbst? Ich brauche für Essen, Trinken, Freizeit 400 Euro, glaube ich. Dann hebe ich am 1. 400 Euro ab und lebe einfach mal bar nur von dem, nur für einen Monat. Und wenn es nicht reicht, kein Problem, hole ich mehr Bargeld. Aber ich notiere mir, wie viel ist es? Und auf einmal sehe ich, ah, es sind 600 Euro. Okay. Und dann kann ich mir anschauen, ach stimmt, es waren irgendwie 7 Bier, aber ich will abnehmen. Ja gut, ist schon ein Punkt. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, wo geht mein Geld hin? Und dann, weil nachher kommt es nur darauf an, wie viel prozentual von deinem Net Income du wirklich investieren, sparen kannst. Das bestimmt die Zeit. Wenn du das machst wie der Durchschnitt in Deutschland, 10% sparen, dann musst du 57 Jahre arbeiten, um frei zu sein, also bis über die Rente raus. Wenn du es aber machst, so wie bei mir im Angestelltenjob, und ich hatte immer noch ein gutes Leben, irgendwie 60-70% monatlich zu sparen, dann reduziert sich die Zeit auf 12 Jahre, bis du unabhängig bist. Und das sind so Sachen, die dann bei mir immer mehr getriggert haben, einfach darauf zu achten, wie viele Dinge brauche ich oder wie du gesagt hast, heute kannst du so einfach was kaufen. Ich sehe bei dir, ey, coole, keine Ahnung, AirPods, One-Click Amazon, habe ich die auch. Ich nutze die gar nicht, muss ich mal aufladen, voll nervig. Ah, liegen rum, Geld gebunden. Da vielleicht nicht so Impulskäufe direkt zu machen, sondern einfach mal ein bisschen abzuwarten und zu sagen, ey, will ich mich wirklich stressen mit der neuen Anschaffung oder ist es eine gute? Das ist, glaube ich, war bei mir auf jeden Fall so der Schlüssel, dieses Bewusstsein für unser Konsumverhalten.
Vielleicht jetzt nochmal auf bezogen auf verschiedene Lebensphasen. Also du hast vorhin Kinder angesprochen, das finde ich zum Beispiel noch einen netten Punkt, wo wir vielleicht nochmal reingehen. Wie sieht es mit Mindestlohn aus? Also Leute, die zum Beispiel auf Mindestlohn arbeiten, wie würdest du bei solchen Fällen vorgehen, also Kinder und Mindestlohn?
Würde ich nochmal trennen. Ich mache mal erst Mindestlohn. Beim Mindestlohn, wenn ich Mindestlohn verdiene und das sich auch nicht ändert, dann ist es nicht realistisch, mit 40 unabhängig zu sein. Da müsste ich schon mönchsartig leben, was wahrscheinlich den wenigsten gefällt. Aber trotzdem, ich werde gefragt, ist Frugalismus dann nicht nur was für Gutverdiener? Nee, sondern auch wenn ich Mindestlohn verdiene, glaube ich, bringt dieses mehr Bewusstsein was. Dann ist das Ziel vielleicht nicht Rente mit 40, aber das Ziel ist nie wieder im Dispo oder ein Urlaub, den ich nie gedacht hätte, dass ich den machen kann und jetzt kann ich den machen. Die Ziele sind einfach anders, aber zu reflektieren, meistens ist es auch so, mit weniger Einkommen muss ich sowieso schon effizienter leben, weil es gar nicht anders geht. Da ist nicht mehr so viel Potenzial, aber gerade bei so, weiß ich nicht, wie bei mir irgendwie Ingenieursjobs, da kenne ich auch genug, die es schaffen, alles auszugeben und bei den Leuten ist einfach super viel Potenzial von bis zur Rente oder in 10 Jahren durch. Familie mit Kindern, also ich bin Single, keine Kinder, kann daher nicht authentisch darüber sprechen, aber in dem Buch habe ich extra Familien mit Kindern interviewt, die finanziell unabhängig wurden und die haben mir auch gesagt, jo, geht. Also du musst es wollen. Die haben alle nebenher irgendwie hier noch Hausmeisterjob gemacht und Immobilien, also alle. Ist nicht für jeden was, muss man auch wollen, aber du kannst es erreichen und auch bei den Kindern haben sie mir gesagt, ich fange jetzt auch nicht an, irgendwie dumme Entscheidungen zu treffen und kaufe irgendwie einen super neuen Roller, der sowieso nach 3 Tagen verkratzt ist. Ich kaufe den gebraucht. Das ist dem Kind völlig egal mit 2 Jahren. Einfach solche Entscheidungen zu treffen. Und der eine hat sogar ausgerechnet und hat quasi nachher, was Steuervorteil, Kindergeld und so angeht, irgendwie in Summe sogar noch Gewinn gemacht durch die Kinder in seiner Rechnung. Aber es ist auf jeden Fall möglich, aber man muss es wollen.
Ja, und jetzt auch für die Leute, die eben sehr gut verdienen, du hast vorhin die Ingenieure angesprochen. Also ich kann von mir sprechen, ich habe auch erst wirklich realisiert, dass ich quote-unquote durch bin. Also ich würde es jetzt nicht finanziell frei nennen. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Finanziell sicher, finanziell unabhängig, finanziell frei. Aber ich war so an dem Punkt, wo ich gecheckt habe, okay, ich habe jetzt ein Haus in Thailand, ein großes Haus. Ich gebe hier durchschnittlich 600, 700 Euro im Monat aus. Ich habe genug gespart, um hier die nächsten 30, 40 Jahre zu leben. Und eben bei mir kam dann auch so das erste Mal so dieses Gefühl von, boah, fuck. So, jetzt ist diese Angstmotivation weg, diese Ich-muss-es-schaffen-Motivation. So, die ja ganz tief in uns allen ist, vor allem in Deutschland, in der Schweiz, wurde uns das allen irgendwo eingetrichtert. Und die erste Entscheidung, die ich dann gemacht habe, ist, ich werde nächstes Jahr nur noch mit der Hälfte von Menschen persönlich zusammenarbeiten und dafür noch bessere Qualität abliefern. Also ich habe dann gemerkt, wow, wenn man das einmal aushält, dann kommen dann so diese Werte zurück. So, hey, das mache ich jetzt mit meiner Zeit. Und jetzt kommt aber trotzdem wieder manchmal so dieser Punkt bei mir hoch, wo ich merke so, ja, aber eigentlich wäre es auch geil, wieder ein bisschen mehr zu machen und vielleicht wieder ein bisschen mehr zu haben. Und deswegen ist so eine Frage, die ich dir frage, ob du sie auch schon mal gestellt hast, ist so diese Wann-ist-genug-Frage. Also ich habe mal so eine Doku gesehen, wo so ein Typ auf dem Katamaran mit seiner Frau gesegelt ist und gesagt hat, der arbeitet schon seit 15 Jahren nicht mehr. Und die Frage, die ihn hierher gebracht hat, war so diese Frage, hey, wann ist eigentlich genug? Und er hat gesagt, wenn du diese Frage nicht jetzt beantwortest, dann ist es nie genug. Also du musst es jetzt definieren, wann ist genug, sonst wirst du immer noch weitermachen. Deswegen, Florian, wann ist genug?
Super spannende Frage, ja. Ich habe auch die Stories oder auf meinem Channel auch interviewt von Leuten, die gesagt haben, 500.000 im Aktien-Dividendendepot, dann ist genug. Und dann waren sie so bei 400.000, ja gut, 1 Million mache ich voll und dann ist aber genug. Jetzt ist 1 Million voll, ja, 2 Millionen und dann ist aber gut. Also dieses Ziel nach oben zu shiften, ist auch super einfach, glaube ich. Ich glaube auch, wie du oder was ich, also ich durfte einfach Leute kennenlernen, die beim Nettovermögen irgendwie da waren, wo ich, keine Ahnung, 3 Millionen, netto, so abbezahltes Häuschen, 1-2 Millionen im Aktiendepot. Das war für mich so Zielzustand. Okay, cool, jetzt ist irgendwie echt safe. Und dann spreche ich mit den Leuten und jetzt super entspanntes Leben, oder? Ja gut, jetzt muss ich halt die Terrasse neu machen, kostet 30.000 und dann hier. Also ich wusste oder habe immer mehr gelernt, wir wollen uns ja alle sicher fühlen durch das Geld. Niemand will ja Geld für Geld, sondern Sicherheit oder Freiheit. Das wird nicht kommen durch Geld und auch nicht durch immer mehr, sondern das muss man, wie du sagst, es ist eher so was Internes, was ich heute erreichen kann und will und muss, sondern diese Nummer oder Geld an sich, also ich merke es, ich weiß es schon, aber jetzt müssen wir noch mehr internalisieren, dass es eher viel mehr so eine Mindset-Sicherheitsfrage ist. Ja, und die es dann, glaube ich, auch viel leichter macht, Geld zu verdienen. Ja, also das ist auch so, ich glaube, Gary Vee, ich bin großer Fanboy, hat da mal so ein Interview gemacht, der wollte immer die Milliarde irgendwie verdienen und voll so chasing the money die ganze Zeit, nie geklappt. Und dann hat er mit 65 irgendwie gesagt, ach, scheiß aufs Geld, ich mache jetzt, worauf ich Bock hat, und hat irgendwie so einen riesen Eierindustrie, Eierladen gemacht, keine Ahnung. Und damit hat er die Milliarde voll gemacht, super schnell, nachdem er dieses chasing the money aufgehört hat. Und ich weiß es schon, ich muss es jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr durchziehen, aber ich glaube, für uns alle würde es es viel leichter machen, wenn wir ja uns so ein bisschen mehr auf uns vertrauen. Weil ich war irgendwie in Argentinien, super, super ärmlich, oder Mexiko, Sri Lanka, und sehe, ey, die Leute haben nichts, aber die lächeln viel öfters als wir in Deutschland. Und das sind schon immer so Triggerpointe, ey, die Lösung liegt nicht in der Geldsumme, sondern eigentlich eher schon in unserem Denken heute.
Also Stand heute bist du finanziell sicher, finanziell unabhängig, aber noch nicht finanziell frei, kann man das so sagen?
Genau, also ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu definieren, finanziell sicher, genau, quasi wenn du so deine Base-Kosten, ich kann mir irgendwie Reis leisten und ein Dach über dem Kopf aus Dividendenerträgen, so, dann ist schon mal cool. Und unabhängig, so, ey, ich muss wirklich nicht mehr arbeiten, ich kann in Urlaub gehen, ich kann schöne Sachen machen, aber ich kann jetzt nicht komplett frei entscheiden, was ich machen möchte. Und finanzielle Freiheit ist dann wirklich so, ey, ich will eine Schule hochziehen, da und da, weil ich Bock drauf habe. Ich kann wirklich umsetzen, was ich möchte. Aber ich glaube, die wichtigsten Stufen sind so die ersten, weil das ist halt auch so ein langes Spiel, Zinseszinseffekt. Am Anfang ist es nicht krass, wenn du 12,50 Euro im Monat Dividenden bekommst, aber es muss halt so mal anfangen und dann wird es auch richtig groß.
Ja, eben, also ich habe auch viel zu spät angefangen, meine Freunde, also das habe ich habe schon mal einen Podcast gemacht mit Christian Meyer, der bei uns die Leute eben genau in dieses System reinframed, die, also bei, in unserer University haben wir einen Kurs, der heißt Chainless Finance und der Claim ist, dass du mit 2 Stunden im Jahr dich finanziell frei oder unabhängig machen kannst, je nachdem, wie viel du verdienst und eben, die Prämisse ist aber langsam reich und nicht schnell arm. So, weil Traden, NFTs, irgendwelche Scams, so, das ist so, es ist so verlockend. Selbst die Idee, dass ich nicht 4% oder 5%, sondern 10% machen will oder 20%. Und alles, was mehr als 10-15% im Jahr verspricht, klingt einfach schon irgendwie unrealistisch oft. So, oder? Also es ist auch hier wieder so die Frage, hast du dich auch schon mal locken lassen? Also bist du auch schon mal reingefallen in diese Versprechungen in deiner Karriere?
Auf jeden Fall. Aber ich würde es gar nicht so stark verteufeln an sich. Also mir macht es super viel Spaß oder auch mich einzugraben in NFTs. Und ich habe, keine Ahnung, für $20,000 einen NFT gekauft. Der ist heute irgendwie $2,000 wert.
Oh shit.
Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm alles, solange insgesamt die Aufteilung passt. Wenn du sagst, ey, das macht so Bock, ich gönne mir 1% von meinem Net Worth in diese Spaßinvestition. Ich probiere traden, funktioniert das doch und NFTs, aber es sollen halt nicht irgendwie 50% sein. Dann ist, glaube ich, alles fein, weil das ist auch, du hast so einen inneren Spieltrieb, habe ich auch, der will befriedigt werden, aber in einer langfristig vernünftigen Art und Weise.
Ja, also ich habe auch circa 20.000 Euro vergraben in psychedelischen Aktien.
Oh, da bin gedacht. Ich immer noch investiert, ja. Mindmap
also
zum
auch,
Beispiel.
Ja, Mindmap, ich bin auch immer noch drin.
Cool,
ja.
Ich auch. Ich habe den Christian Angermeier bald im Interview zu dem Thema.
Ja, frag den bitte mal, was los ist hier.
Ich glaube, es dauert einfach ein bisschen so. Das ist halt super früh, aber ich finde es extrem spannend. Aber ja, Tanking, ja.
Ja, Tanking auf jeden Fall. Vielleicht nochmal, weil es mich persönlich interessiert, weil ich gehe jetzt mal davon aus, deine Cash-Reserven-Sparte muss dann auch relativ gering sein. Also wie würdest du sagen, ist es bei dir aufgeteilt? Also wie viele Prozent hast du, welche Asset-Klassen bei dir?
Mhm. Ich bin da auch ein bisschen komisch, aber super transparent auch auf dem Blog. Ich habe immer Net Worth, Einnahmen, Ausgaben, alles da. Darum kann ich das auch ganz offen sagen. Mein Ziel ist so, ich will das machen bis zu 1 Million. Net Worth so transparent aufgebaut und dann höre ich auf, weil ab dann ist es irgendwie nur noch, yo, bin cool.
Ich bin jetzt Millionär.
Ja. Aber mich motiviert es einfach brutal, wenn ich so Normalos sehe, die so von null auf selber erarbeiten. Hat mich motiviert, darum will ich das Gleiche irgendwie machen. Und jetzt bin ich so bei 350.000 Euro Net Worth, alles zusammen. Und Cash-Quote sind bei mir aktuell 50.000 Euro, was ein bisschen hoch erscheint. Aber das ist bei mir in der Selbstständigkeit so mein Wohlfühlfaktor. Oder ey, du kannst hier privat in SpaceX investieren. Okay, so irgendwie was taucht immer auf. Und dafür möchte ich so ein bisschen was haben. Drum ist sie ein bisschen höher. Aber sonst 50% sind Aktien ETF. Relativ vernünftig, 20% Aktien, die veroptioniert werden, also ich mache Optionshandel noch, was einfach so als Cashflow.
Also nochmal zusätzlich 20%.
Genau, ja, also von dem investierten Kapital, sind ungefähr 20% im Optionsdepot und der Rest ist Krypto und da hauptsächlich Bitcoin, Ethereum, die Dickschiffe.
Ja, also Krypto dann so 5-10%.
Aktuell ungefähr 10%, ja.
Ja, dann haben wir sehr ähnliche Werte. Also ich muss sagen, ich bin auch, was das betrifft, sehr, sehr sicher eingestellt. Ich sagen will eben, ich will immer ein bisschen Cash auf der Seite haben, selbst wenn es mal für irgendwas ist, was ich eben jetzt gerade nicht rechne. Es gibt ja Leute, die sagen so, hey, ich will gar kein Cash, so weg mit dem Zeug, alles in ETFs und irgendwo rein. Und aber das ist dann auch wieder so ein anderes Gefühl, was dabei entsteht.
Genau, das ist das,
so wie du limitierendes Gefühl.
Genau, das ist der Punkt. Und das, glaube ich, kann nur jeder subjektiv beantworten, aber ich fühle mich irgendwie reich, wenn ich ganz gut Cash auf dem Girokonto habe, aus meiner Sicht. So würde ich das runterfahren, dann würde ich mich ärmer fühlen, auch wenn es rechnerisch natürlich keinen Sinn macht. Aber es geht ja auch eben viel um Psychologie bei dem Ganzen.
Genau. Vielleicht nochmal zu dem Thema, eben, was wir auch am Anfang angesprochen haben. So, wir haben ganz viele Leute, die uns zuhören und die sagen jetzt auch wieder auf der bewussten Seite, hell yeah, klingt geil, aber eben unterbewusst ist dann diese Frage, wie fülle ich denn jetzt diese Leere? Und vielleicht jetzt nochmal an dich, also was hast du denn so geplant in der Zukunft, wenn du es dann irgendwann schaffst? Mhm. So, also was wird dann bei dir noch mehr hinzukommen? Hast du da schon eine Intuition oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
Ja, also bei mir ist es so, ich hatte dieses Ziel, rechnerisch mit 40 durch zu sein, während ich in dem Bürojob war, der mich nicht mehr erfüllt hat. Nachdem ich aber irgendwie jetzt so seit 5 Jahren in der Selbstständigkeit bin und jetzt schon mein Alltag, weiß ich nicht, zu 90% so ist, wie wenn ich 100 Millionen auf dem Konto hätte, jetzt ist mir das völlig egal, ob ich rechnerisch mit 40, bisschen früher, bisschen später durch bin. Also das hat sich so schon mal geändert. Und ich versuche eben auch, wie du sagst, so diesen Luxus auch heute schon zu gönnen. Also bei mir ist jetzt auch so, ich sage viel, viel mehr Projekte oder Anfragen ab als früher. Ich mache heute wirklich viel mehr nur noch das, ey, ich finde den cool, mache ich. Finde den nicht cool, würde aber Geld bringen, mache ich nicht, weil das ist einfach so Lebenszeit schön. Wieder. Und ich glaube, dazu brauche ich nicht Millionen, sondern das kann ich irgendwie heute schon machen. Ja, das ist immer noch so ein Battle, weil das nicht so einfach ist zu sagen, ey, nee, du lehnst das jetzt alles ab und fokussierst dich auf eine Sache, wo du Bock hast, irgendwie ein geiles YouTube-Video zu machen, auch wenn du irgendwie nichts verdienen wirst, auf kurze Sicht mit dem Video. Aber mehr solche Entscheidungen zu treffen, das ist so der Luxus, den ich mir gerade so gönne. Und für später, also meine Mom sagt immer so ganz witzig, oh, sie will gar nicht 100 Millionen im Lotto gewinnen, sie wüsste gar nicht, was ich mit dem machen soll. Dann sage ich, ja, Ma, verbrennen kannst du es immer, aber so andersrum geht nicht. Und da hätte ich halt schon viele Ideen. Also ich finde unser Bildungssystem super schlecht. So meine Schullaufbahn habe ich irgendwie viele Ideen, was man da besser machen kann. Also irgendwann, ja, so entweder Privatschule oder irgendein Schulbildungskonzept zu starten. Mhm. Das ist so mein Plan, wenn Geld gar keine Rolle mehr spielt.
Hast du schon mal an einen Online-Kurs gedacht? Weil dein Buch Rente mit 40 ist ja schon mal sehr, sehr geil als Standardwerk oder so als Startwerk. Aber wenn man dann auch so dieses erklären und von A nach B zu kommen. Also hätte ich jetzt direkt gedacht, das würde ich jetzt zum Beispiel in unserer University extrem sehen, wenn du da den Leuten erklären würdest, hey, so kann ich mich innerhalb von den nächsten 10, 20 Jahren komplett unabhängig machen in dem Bereich. Mhm,
genau, also ich hab einen Videokurs zur der finanziellen Bildung. Also wie gesagt, das Wissen gibt es kostenlos auf YouTube, aber halt unstrukturiert, mal schlechte, mal gute Videos. Und ich habe das mal so in meiner Chronologie zusammengefasst. Und wir haben jetzt neu letztes Jahr noch einen zweiten Videokurs gemacht über mein Hobbythema Online Geld verdienen. Da seid ihr ja auch stark drin mit Webseiten. Also ich habe einfach Affiliate-Website, seit ich 15 bin. Und das ist ein super Standbein auch für Angestellte, weil der Punkt ist immer, deine ETFs, die bringen dir so einen guten Ruhestand. Aber mit ETFs allein wirst du irgendwie nicht finanziell unabhängig mit 40, sondern deshalb mein erster Schritt, Ausgaben optimieren, dass du sagst, das Level ist echt effizient aus meiner Sicht. Weiter runter wäre irgendwie nicht so cool, sondern hier fühle ich mich wohl. Und wie kannst du dann die Sparquote monatlich erhöhen? Zusatzeinnahmen. Und das ist einfach so the key. Und da ist mein Steckenpferd einfach, okay, eine Website bauen über dein Hobbythema, damit Geld verdienen. Das ist so das Zweite, was ich immer noch als stärksten Faktor sehe. Weil wenn du noch kein Geld hast, ist auch egal, ob du 7% auf dein weniges Geld kriegst oder 8. So, sondern es ist viel wichtiger, dass du mehr monatlich reinschaufelst. Und das kannst du einfach nur mit Zusatzeinkommen in irgendeiner Form machen.
Mhm. Ja, weil eben, wenn du halt nur 3.000 Euro im Monat verdienst, egal wie gut du als Sparer bist, du hast halt eine Grenze, wie viel du sparen kannst. Und nach oben hast du auch keine Grenze. Ja. Je mehr du verdienst, desto mehr kannst du dann auch sparen. Und du hast durch die Blume gerade was sehr Lustiges gesagt. Ich möchte das nochmal erwähnen, weil ich auch immer wieder Leute höre und sehe, die sagen, ja, aber Misha, kann ich denn nicht irgendwie einfach kostenlos ein paar Videos mir anschauen? Und ja, du kannst es, aber das ist eben auch wieder so eine Kompetenz, das ist nicht Geld investieren oder Geld verdienen, sondern Geld ausgeben. Mhm. Und die größte Kompetenz, die ich mir geeignet habe, ist, ich gebe mein Geld für Menschen aus oder für Bildung aus, die mich wirklich weiterbringt. Und es gibt einen Grund, warum du auf YouTube von allen Leuten, von Florian und auch von mir, oder ihr kriegt das Wissen theoretisch gratis, aber in einer komplett unstrukturierten Form. Ich mache ein Video, weil ich Bock drauf habe und hau das einfach raus. Und bei dir ist es ja auch so, du hast Videos etc. Und selbst ein Buch, da ist zwar eine Struktur drin, aber wie oft habe ich schon Bücher gelesen, konsumiert und dann kommt eine Aufgabe, mach jetzt mal das und dann ich sage, ja, ich lese jetzt mal weiter. Oder? Das heißt, diesen Bezahlschmerz auch als schönen Schmerz zu sehen, im Sinne von, ich bezahle jetzt hier für ein Coaching, ich bezahle jetzt hier für eine Weiterbildung, weil dieser Bezahlschmerz mich dazu bringt, dann auch wirklich etwas umzusetzen, wirklich was zu verändern. Und die Leute, die da immer auf dieser Gratiswelle surfen, die haben die Kompetenz, Geld ausgeben, noch nicht verstanden, weil sie in der Regel immer nur die materiellen Sachen oder eben so diese iPod, wenn ich jetzt die kaufe, dann habe ich die. Aber Weiterbildung, ist das wirklich was wert? Funktioniert das wirklich?
Absolut. Und vor allem so in der Angestellten-Bubble ist es ja auch genau. Total untypisch. Da machst du irgendwie mal einen Volkshochschulkurs und wirst belächelt. Da gibst du kein Geld für Weiterbildung aus. Und dann kommt auf einmal, will dir jemand einen Kurs verkaufen für 400 Euro. Irgendwie, ich weiß auch, überlege ich ewig lang. Und dann merkst du aber, ey krass, und in der Selbstständigkeit, okay, hier 5.000 Euro Coaching, 10.000, ja kein Problem, go, go, go. Aber da musst du dich, da musst du reinwachsen. Also das ist auch bei mir immer noch, meine Eltern sind beide Lehrer, ist so super sicherheitsorientierte das Aufwachsen. Da ist auch immer für mich noch, ich halte immer noch so das Geld aus Erfolgssicht zu stark zusammen wahrscheinlich. Ich könnte viel mehr wachsen, indem ich viel mehr ausgeben würde. Aber ich lerne auch immer mehr so, ey, was für Investitionen, was die auch wiederbringen, wenn du mehr ausgibst für gewisse Dinge. Total, ja.
Ja, ich habe das jetzt vor allem auch wirklich gemerkt, das ist auch etwas, was du nicht, also ich jedenfalls habe es nicht durch Bücher gelernt. Ich habe auch viele Geld-Mindset-Bücher gelesen, auch Rich Dad, Poor Dad und so. Aber was es wirklich bei mir war, das Verständnis darüber, dass es echt kein Witz ist, also das ist nicht nur so eine Mindset-Geschichte, es ist, in dem Moment, wo ich angefangen habe, mit Menschen Zeit zu verbringen, die wirklich 10, 20, 30, 40 Mal mehr Geld haben als ich und zu sehen, wie die Geld ausgeben und wie sie entsprechend eben auch das Geld wieder anziehen dadurch. Also einfach zu verstehen, dass du nie im Leben Dienstleistungen gut verkaufen kannst, wenn du selbst nicht für Dienstleistungen bezahlst. Also im Sinne von, du wirst nie der sein, der irgendwas verdienen wird, wenn du selbst am Geld noch festhältst. Und das ist echt spannend. Und diese Risiken dann auch manchmal so in Kauf zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt gebe ich es halt mal aus und lass mich mal drauf ein. Das kann auch nur für eine Reise sein und auch selbst dort kannst du ja knauserig sein.
Ja, ja. Total. Aber das, also so Reisen war für mich immer die Erfahrung oder für Momente ist mir auch immer eine krasse, also ich stelle mir ab und zu einfach vor, du bist irgendwie 95 auf dem Sterbebett und alles geht so im Schnelldurchlauf. Was willst du dann sehen? Das ja ist so eine abgedroschene Phrase, aber mir bringt das echt viel für Perspektive, dass ich dann auch entscheide, ey, ich gehe nicht irgendwie in 5 Jahren, sondern ich gehe jetzt einen Monat nach Valencia und arbeite von hier, weil ich durch den Laptop das alles kann gerade. Also so Investitionen in Reisen. Und auch da ist es für mich wieder viel cooler, irgendwie aus in Mexiko mit einer Freundin durch die Straßen Streetfood zu essen, zu sehen, wie die leben. Viel mehr Erfahrung als in dem krassen Hotel zu sein. Bin ich auch mal für ein Wochenende, auch cool. Aber meistens ist es so das Authentische, das Ehrliche, das dann auch finanziell viel weniger kostet. Das ist auch so eine Frage für mich gewesen, so wenn du irgendwie heute so Mini-Ruhestände zu machen, so ey, angenommen, du hast heute alles, was du willst, was würdest du machen? Und könntest du schon machen? Ja, könnte ich eigentlich. Ich müsste irgendwie frei nehmen und ich könnte es machen. Also viel mehr von den Sachen schon ins Heute zu holen, das hat bei mir viel gebracht.
Gibt es eine ganz klare Fehlinvestition, wo du sagen würdest, es hat sich für mich nicht gelohnt? Jetzt mal neben den eventuellen NFTs und Psychedelic Stocks, von denen wir ja noch nicht wissen, was kommen wird. Also hast du mal wirklich Geld in etwas investiert, so ganz bewusst und dann gemerkt im Nachhinein, hat es voll nicht gebracht?
Also dadurch, dass wir immer lernen, sage ich sowieso, alles war gut, weil deshalb bin ich heute da, wo ich bin und so. Aber ja, es war natürlich irgendwie schon so Dummheiten oder wo ich mich selber dumm finde, wenn ich irgendwie sage, ey, Trading funktioniert nicht. Ja, okay, aber vielleicht jetzt beim nächsten Mal, weil ich mache jetzt die neue Taktik und die Theorie. Wieder nicht. Ja, aber wenn ich die neue, also so zu lange noch dran festhalten an was, dass ich mir selber irgendwie dumm vorkomme. Sowas gab's, aber sonst keine Investition. Also natürlich gerade auch online oder Coach oder Berater, Dienstleister ist auch viel dabei, wo du irgendwie denkst, Mist, hat sich jetzt nicht gelohnt, aber für mich ist dann immer so, ja okay, Learning, gut, ich habe jetzt keine Ahnung, irgendwie das Facebook-Ads-Mentoring gemacht und ich krieg's immer noch nicht hin, ja gut, ist halt irgendwie so nicht dein Ding, outsourcen, Freelancer, okay, go. So, ja. Also man lernt ja immer was, aber ich glaube, am Ende kommt es auf die Erkenntnisse an.
Ja, ist witzig, dass du das sagst, ich will auch sagen, meine zwei schlechtesten Investments waren so dieses Thema Facebook-Ads und SEO. SEO-optimieren. Also da, also wirklich auch eine Agentur, wirklich 60.000 Euro bezahlt für ein ganzes Jahr SEO. Und ich habe am Ende so gedacht, so, wie dumm war ich eigentlich? Weil ich eben auch immer mehr merke, weißt du, es ist ja so dieses Thema, man muss auch alles machen, so das Gefühl. Wenn Leute sich bei mir am Ende für die Selbstständigkeit entscheiden und dann mir sagen, hey, ich will jetzt zuerst eine Webseite bauen, dann gehe ich so, hey, bitte, gib dein Geld nicht direkt mal für eine Webseite aus. Also Instagram, da gibt es Milliarden Euro, werden da jedes Jahr reingepumpt, dass die Leute süchtig sind nach Instagram. Wenn du dort dein Portfolio oder dort deine Sachen mal hinballerst, wirst du auch einfacher gefunden, als wenn du eine Webseite, also ich gehe nie auf Webseiten von anderen Leuten, das interessiert mich auch nicht. Und die sind auch meistens nicht mobile optimiert und deswegen, das ist so das letzte Resort heute.
Ja, also kommt immer so aufs Thema an, so Erklärbedürftige, also wir, keine Ahnung, wir haben irgendwie Webseiten über finde das passende Teleskop, um Sterne zu beobachten, da musst du mal so ein bisschen dich einlesen und so verstehen. Also da funktioniert es noch super, aber dieses Geld ausgeben für was ist auch der Punkt. Das ist auch so eine Art Prokrastinieren oder aus Angst. So, ja, ich starte, aber ich muss erst ein professionelles Logo designen. Ja. Und dann kommt in meinem Kopf immer irgendwie ein Kumpel von mir, der so dreimal so viel verdient wie ich. So, wie hast du eigentlich dieses Logo gemacht? Oder $5 auf Fiverr, einfach kurz hin und jetzt YouTube-Channel. Also das ist immer so mein Reminder. Nee, sobald ich irgendwie denke, die Website muss vom Design, dann merke ich, okay, eigentlich verstecke ich mich vor einer wichtigen Frage. Das ist nachher nicht kriegsentscheidend, ne?
Um es vielleicht noch zum Schluss nochmal zum Frugalismus zu bringen und auch nochmal für die Zuhörer, vielleicht nochmal so Fallstricke, so Stolpersteine, häufige Fehler, die du auch bei Menschen siehst, die den Frugalismus für sich anwenden wollen. Also was kann da vielleicht auch von deiner Seite vermieden werden in dieser Anfangsphase?
Ja, also das Erste wäre wirklich so dieses Offensein und nicht zu denken, ja, ich habe einen Artikel gelesen und heißt sparsam, das ist nichts für mich, sondern mal, ja, jetzt mal gucken, was steckt dahinter. Oh, okay, vielleicht kann ich was für mich rausziehen. Und das andere ist dann mit so einem positiven Mindset auch ranzugehen, ich mache das Ganze, um mein Leben zu verbessern, nicht um auf irgendwas zu verzichten oder schlechter, nur weil ich es machen soll, sondern ey, es ist ja immer eine Entscheidung. Ich kann jetzt entscheiden, ich mach den 3.000 Euro Urlaub oder ich mache eine andere Art von Aktivität und dafür kann ich ein halbes Jahr früher in Teilzeit gehen oder was auch immer. Es ist ja immer so ein Trade-off, den jeder für sich entscheidet. Und das andere ist, sich nachher auch nicht zu sehr auf das zu versteifen. Also die 2 Stunden im Jahr, was du gemeint hast, für Vermögensaufbau bei euch, unterschreibe ich komplett. Ich sage immer, du kannst an dem verregneten Samstag dir drauf schaffen, warum ETFs ganz cool sein können, wie du das automatisch erstellst, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst und nicht zu denken, ey, ich kann aber jetzt doch den Markt timen und das doch geschickter machen und ich kaufe jetzt und verkaufe jetzt, sondern zu sagen, ey, nee, wahrscheinlich nicht. Mach das mit Sparplänen automatisch und kümmere dich um die Aktivitäten, die dir Freude machen. Das sind so die Punkte, wo ich, glaube ich, die größten Hemmnisse sehe und nachher sich auch nicht zu versteifen, dass die Identität nur dahin geht, wie viel habe ich denn jetzt im Nest Egg und wie weit bin ich, sondern zu sagen, ja, ist sinnvoll, läuft im Hintergrund, aber ich kümmere mich mal mehr, was möchte ich eigentlich im Leben, was für Talente habe ich und wie kann ich vielleicht anderen helfen damit.
Ja, das sind auf jeden Fall auch nochmal sehr gute Tipps. Und eben für die Leute, die jetzt ein bisschen heiß geworden sind, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einfach mal das Buch Rente mit 40 anzuschauen und da einfach mal so ein bisschen reinzukommen, weil eben, ich glaube, du repräsentierst hier wirklich auch einen Frugalisten, wie ich ihn auch eben schätze. Ich finde es vor allem geil, dass du sagst, ich genieße mein Leben trotzdem noch, oder? Weil das ist eben schon auch wichtig, so wenn ich halt höre, dass Leute wirklich versuchen, 80% jeden Monat beiseite zu legen und dafür dann aber einfach gar nicht mehr wirklich am Start sind und dann auch so eben dieses Geldenergie-Thema dann auch vernachlässigen im Sinne von, jeden Cent, ich gebe nie irgendwo Trinkgeld, ich kratze alles immer wieder zusammen, das bringt dich dann auch wieder in so ein, ja, es ist dann nicht frugalistisch, sondern eher so.
So negativ, so knausrig, yeah. Geiz.
Knausrig, ja, geizig. Ja, und ich sehe auch die Leute manchmal auf Kopangan, wo ich ja auch mein Haus habe, die dann dort auf dieser Insel wirklich versuchen, auf dem letzten Penny zu überleben, so weißt du, und dann wirklich sogar den Thai-Frauen so noch 10 Baht zurück wollen so, oder runterhandeln versuchen, also selbst in Thailand noch versuchen, die Früchte runterzuhandeln und ich dann so, oh, das tut mir weh.
Ja, nee, total. Und bei mir, ich liebe Trinkgeld zu geben oder wenn der Service gut ist, viel zu geben. Sowas sind für mich irgendwie gute Ausgaben, aber keine Ahnung, mir den dritten Tag abends die Pizza reinzupfeffern, weil der Tag so stressig war und ich jetzt nicht mehr kochen kann, das ist so idiotisch für mich. Und das ist für mich deshalb so das Frugalismus-Thema immer Win-Win-Win. Meistens sind die Entscheidungen mehr Geld, mehr Zufriedenheit und mehr Gesundheit. Also ich mache keine Entscheidung, mein Lieblingscafé mache ich nicht mehr, obwohl ich es super cool finde, aber ich bin halt bisschen sensibel gegenüber Themen, hedonistische Adaption, so, ich kaufe einen Porsche, nach einem halben Jahr, ja, ist halt mein Porsche, Ferrari wäre geiler. So, das ist einfach in uns verankert. Das zu wissen, ja, das ist für mich so das Ideal.
Mhm. Wo wirst du leben?
Ja, also auch das, also ich bin viel in der Welt rumgereist und zwar auch nicht so Touri 2 Wochen, sondern wirklich irgendwie 2 Monate Argentinien gelebt, 3, 4 Monate Mexiko und China, also viel mal wirklich Alltag erlebt und habe mir gesagt, ist cool, aber so auf Dauer finde ich Deutschland schon eine gute Basis mit wie man aufgewachsen ist, so Tugenden und ich hole den Handwerker, dann kommt der um 4 und der kommt um 4 und hat auch Werkzeug dabei. So Sachen, Annehmlichkeiten sind irgendwie ganz nice. Mittlerweile sehe ich die Entwicklung in Deutschland aber nicht so rosig. Also ich schaue hier schon nach ja, kleinen Auswanderplänen. Also Family ist in Deutschland, aber gerade finde ich das Konzept gut. Also ich habe GmbHs und so weiter in Deutschland, darum ist die Auswanderung nicht ganz so einfach. Aber gerade mache ich so, ich verlängere so den Sommer ein bisschen und gehe jetzt hier entweder Spanien oder war letztes Jahr auf Bali 2 Monate. Aber langfristig, ja, mal schauen, ob Deutschland die Base bleibt oder nicht. Doch die Schweiz, die einiges richtiger macht, wie ich finde, als Deutschland. Mhm. Ja, Thailand oder ja, Sri Lanka habe ich mein erstes Praktikum gemacht. Ist cool, aber ich mag doch so Jahreszeiten. Also ich mag, oh, es ist kalt und freue mich dann wieder auf den Sommer. Ja. Aber der Sommer könnte ein bisschen länger sein, drum versuche ich das so manuell zu stricken aktuell.
Florian, vielen Dank fürs Gespräch.
Super gerne.
Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen? Dann bitte ich dich um deinen Support. Bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain is Life in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain is Life wissen willst, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Bis nächste Woche, dein Mischa. Peace.